Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Und wir, das sind Inken Beermann und Valentin Isen, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und wir machen diesen Podcast, um unsere Diskussion mit euch zu teilen. Heute haben wir mal wieder eine internationale Folge für euch.
Ja, wir haben weit gereiste Gäste, nämlich zwei Aktivistinnen und ihre Übersetzerin von den Soulèvements de la Terre. Das ist eine französische Bewegung, die sich gegen Flächenversiegelung und Watergrabbing einsetzt und da auch mit großen Aktionen und Demonstrationen ganz schön für Furore gesorgt haben.
Ja, zwischendurch wollte sogar die französische Regierung die Soulèvements de la Terre per Dekret verbieten. Mittlerweile ist das Verbot allerdings gekippt worden, weil gesagt wurde, eine Bewegung kann man gar nicht verbieten. Von daher, ja.
Ja, keine Rechtsform, kein Verbot.
Keine Rechtsform, kein Verbot. Und auch in Deutschland überlegen ja immer mehr Leute, wie man auch hier die Kämpfe um zunehmende Wasserknappheit politisch gut führen kann. Und wir dachten, wir nehmen das zum Anlass, um ja die Soulèvements de la Terre zu uns in den Podcast einzuladen und mit ihnen eben mal über genau diese Fragen zu sprechen.
Ja, ihr hört jetzt gleich unser Gespräch mit Elena und Louise von den Soulèvements de la Terre. Wir sprechen darüber, wie sie ihre Kämpfe organisieren und wie sie aktiv bleiben für Klimagerechtigkeit, aber vor allem auch für gemeinsame Zugänge zu Wasser und Land.
Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Viel Spaß. Wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmer und haben Gäste zu Besuch, und zwar Elena und Louise von den Soulèvements de la Terre, die gerade auf ihrer Deutschlandreise sind, und ihre Übersetzerin Marion und Anna. Und ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt alle zusammen sitzen. Es ist für uns auf jeden Fall auch ein erstes Mal mit so vielen Menschen im Podcast gleichzeitig. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und auch das erste Mal mit einer direkten Übersetzung. Genau, und deswegen starten wir aber einfach direkt und lernen euch alle kennen. Stellt euch doch gerne vor und erzählt vielleicht den Hörerinnen und Hörern kurz, wie ihr jetzt eigentlich hierher gekommen seid und was euch zu den Soulèvements de la Terre gebracht hat.
Moi, c'est Louise, j'ai grandi à côté des Alpes.
Mein Name ist Louise, ich komme aus der Region in der Nähe der Alpen und ich bin dann, da bin ich aufgewachsen und dann bin ich zum Studium in eine große Stadt gezogen und es war auch der Moment, wo die Klimabewegung angefangen hat und da habe ich teilgenommen und Aktionen mit organisiert, Blockaden, aber auch zivile Ungehorsam-Aktionen und bin dann aber wieder aufs Land gezogen, weil ich die Stadt, in der ich gelebt habe, nicht mochte, ins Limousin, auch aus familiären Gründen und heute habe ich eine mobile Sägerei.
Les agriculteurs, voilà.
Bonjour, moi c'est Elena.
Hallo an alle, ich heiße Elena. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, wie schon Louise gerade auch gesagt hat. Und ich habe mich eigentlich eher politisiert durch das Vereinswesen. Ich habe lange in einem Verein mitgearbeitet, der den Empfang von Migranten mitorganisiert hat und war dann aber sehr schnell frustriert davon, wie wenig wir da ausrichten konnten. Jetzt ist es seit einigen Jahren schon so, dass ich mit den Soulèvements de la Terre unterwegs bin und ich wohne in der Vorstadt einer großen Stadt in einem gemeinsam bewohnten Haus.
Quelques années maintenant que j'ai rejoint, enfin que je suis dans les Soulèvements de la Terre. Voilà, et j'habite en périphérie d'une grande ville dans une maison collective.
Cool, das ist ja, klingt nach spannenden Erlebnissen und Reisen, die ihr in der letzten Zeit gemacht habt. Eine Reise hat euch ja jetzt hier nach Deutschland gebracht, wo ihr seit ein paar Tagen mit der Tour Wasserland Gerechtigkeit unterwegs seid. Erzählt doch mal kurz, wie es euch hier geht und was ihr, wie die letzten Tage so waren. Vielleicht seid ihr schon ganz schön angestrengt, aber vielleicht habt ihr auch schon inspirierende Treffen gehabt. Ja, erzählt gerne mal kurz.
Ich bin vor zwei Tagen zu der Tour dazugekommen und ich war gestern in Grünheide und ich fand das, was ich gesehen habe, super beeindruckend. Die ganze Organisation vor Ort, die ganzen Hütten, die da gebaut worden sind und das Campleben an sich, total beeindruckend.
Und ich bin jetzt schon seit einigen Tagen auf der Tour seit Köln und wir haben verschiedene Etappen hinter uns und eigentlich haben wir an jedem Ort, sind wir verschiedenen politischen Gruppen aus der Klimabewegung und der radikalen Linken getroffen. Und ich würde sagen, im Ausland zu sein bedeutet, dass man Sachen, die für einen selbstverständlich erscheinen, nochmal neu hinterfragt.
Cool, ja, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns auch mega, dass ihr heute hier bei uns im Podcast seid und unsere HörerInnen jetzt auch noch ein bisschen was von euch mitbekommen können. Viele kennen die Soulèvement de la Terre natürlich, aber für alle, die jetzt zum ersten Mal diesen Namen hören, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen erzählen, worum geht es bei euch eigentlich und ja, was waren so markante Ereignisse und Momente in eurem Bewegungskampf und was habt ihr schon erreicht?
Die
Soulèvement de la Terre sind eine Bewegung, die im Januar 2021 gegründet wurden, und zwar direkt nach der Covid-Zeit. Das sind verschiedene Kollektive und auch Einzelpersonen, die aus verschiedenen Bewegungen kommen, aus den Klimabewegungen in den Städten, aber auch aus autonomen Bewegungen, in verschiedenen Lokalkämpfen sind sie engagiert. Oder sie kommen auch aus Gewerkschaften und Kollektiven, die Bauern und Bäuerinnen zusammenbringen. Also diese ganzen verschiedenen Leute haben sich zusammengefunden, um sich gegenseitig die Kraft zu geben, eine Bewegung aufzubauen, die vielleicht Erfolge verzeichnen könnte. Es gibt zwei wichtige Punkte bei uns, die vielleicht für uns so ein bisschen das Ziel darstellen von dem, was wir machen. Und zwar geht es darum, dass wir gegen Versiegelung von Boden vorgehen möchten und gegen Landgrabbing. Es ist nämlich tatsächlich so, dass in den nächsten 10 Jahren die Hälfte der Bauern und Bäuerinnen in Rente gehen werden und dadurch ganz viel Boden frei wird. Und jetzt ist die Frage, was wird aus diesem Boden? Fällt der Agrarindustrie und der Betonindustrie zu oder finden wir dafür eine andere Richtung? Und wir haben dafür 3 Aktionsmodusse, die wir anwenden können. Und das ist einerseits die Besetzung, dann die Blockade und dann die Entwaffnung.
Soit les blocages, les occupations ou le désarmement. On pourra réexpliquer après, peut-être. Et donc, cette première assemblée qui a constitué les soulèvements de la terre s'est retrouvée sur la...
Diese erste Versammlung der Soulèvement de la Terre fand auf der Zone des besetzten Gebiets in Notre-Dame-des-Landes statt. Das war ein ganz wichtiger Kampf gegen die Errichtung eines Flughafens, der gewonnen wurde. Und bei dieser Versammlung haben wir gemeinsam einen Aktionsplan erstellt, und zwar den ersten. Und in dem Aktionsplan für die nächsten 6 Monate waren 5 Aktionen vorgesehen. Und zwar gab es dann einen landesweiten Aufruf, diese 5 Aktionen zu diesen Aktionen dazuzukommen. Und seitdem ist das weiter die Funktionsweise der Soulèvement de la Terre, dass wir alle 6 Monate ein Planungstreffen haben, wo dann immer so zwischen 200 und 300 Personen zusammenkommen, von überall aus Frankreich, und wir gemeinsam dann das Programm für die nächsten 6 Monate aufstellen. Und für uns ist wichtig, dass das immer lokale Kämpfe sind, die es schon gibt und die in den Regionen schon angefangen sind und die es dann nötig haben, für die es wichtig ist, dass die Soulèvements dazukommen, damit diese Kämpfe eine Stufe weitergehen können.
Et les Soulèvements de la Terre viennent aider à passer un cap dans ces luttes-là.
In Deutschland bringt man euch aber auch viel mit Kämpfen um Wasser zusammen, was ja auch viel mit Versiegelung zu tun hat. Wie kommen diese beiden Themen thematisch bei euch zusammen? Wenn man aus einer deutschen Perspektive guckt, sind Land und Wasser erstmal 2 ziemlich verschiedene Sachen. In Deutschland gibt es an wenig Stellen schon so viel Wasserknappheit. Und die Landwirtschaft in Deutschland ist auch an den meisten Orten nicht so wasserintensiv. Deswegen, wenn man aus einer deutschen Perspektive guckt, ist das gar nicht so natürlich, dass Land- und Wasserkämpfe zusammengehören. Wenn ihr mögt, dann erzählt doch mal, wie die Themen bei euch zusammenkommen und auch wie ihr zum Beispiel die Kämpfe um Versiegelung und um Landgrabbing, wie die bei euch zusammengehören.
Also am Anfang stand Water Grabbing gar nicht so im Mittelpunkt von dem, was wir gemacht haben, aber es war die Begegnung mit einem der lokalen Kämpfe, der dazu geführt hat. Und zwar war das die Begegnung mit Bassine No Merci. Das ist eine Initiative, die gegen riesige Wasserbecken in Südfrankreich kämpft. Und eigentlich ist es wie bei jeder Begegnung mit lokalen Kämpfen, hat dieser lokale Kampf uns auch verändert. Und so ist dieses Thema auch zentraler geworden für uns.
Ensuite, la terre et l'eau, c'est un peu,
Boden und Wasser sind einfach unsere Lebensgrundlage. Wenn wir das nicht haben, dann sterben wir einfach relativ schnell. Und der Umgang, den wir haben mit diesen 2 Ressourcen, hat auch eine große Auswirkung auf Wassermenge und Wasserqualität.
La qualité et la quantité de l'eau qui est stockée dans les sols. Par exemple, en France,
in Frankreich ist es zum Beispiel so, dass 18% des Wasserkonsums auf den Anbau von Mais zurückzuführen sind. Das ist eine tropische Pflanze, die vor allem viel für die Agrarindustrie genutzt wird und auch viel exportiert wird.
Ihr habt jetzt gerade schon die Bassines No Merci genannt. Da kommen ja die Wasserkämpfe konkret zusammen und das sind auch die Aktionen, für die ihr ja am berühmtesten seid. Die Bilder, die um die ganze Welt gegangen sind. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal ein bisschen erzählen, wie das da konkret zusammengekommen ist. Vielleicht, worum es in dem Kampf ging, aber auch, wie da die Zusammenarbeit mit der lokalen Bewegung war.
Oui, juste pour expliquer rapidement ce que sont les mégabassins.
Ja, ich kann es kurz noch mal, um zu erklären, was das ist, diese Riesenwasserbecken, um die es da geht. Das sind riesige Aushebungen, die ungefähr 10 Hektar groß sein können, manchmal ein bisschen mehr. Man muss sich das vorstellen, wie riesige Krater im Boden, die mit Plastikplanen ausgelegt sind. Die Idee dahinter ist, Grundwasser zu pumpen, und zwar im Winter, wo es legal ist, denn im Sommer ist es illegal, Grundwasser zu pumpen. Und das ist ganz, ganz klar eine Form von Watergrabbing. Das ist dann Wasser, was für die Industrie benutzt wird, die selbst Unmengen von Wasser benötigt, um zu funktionieren. Und das führt dazu, dass unsere Feuchtgebiete austrocknen und unsere Region austrocknet. Ich spreche jetzt gerade vor allem von einem Feuchtgebiet im Poitou, also im Westen von Frankreich, was im Grunde im Moment als Versuchszone benutzt wird, um diese Riesenwasserbecken auszuprobieren, wo es aber absehbar ist, dass das eine landesweite Strategie ist und dass da noch ganz viele andere auftauchen sollen. Dazu nochmal vielleicht, dass es im Moment mit den Zulaufmauern auch noch einen anderen Punkt gibt, wo wir an diese Riesenwasserbecken angreifen, und zwar in den Alpen gibt es Trinkwasserrückhaltebecken, die benutzt werden, um Schneegebiete weiter verschneit zu halten, wo es normalerweise nicht mehr schneit. Der Kampf gegen diese Riesenwasserbecken, den gibt es schon seit vielen Jahren in der Region, von der wir gerade gesprochen haben. Die Soulèvements de la Terre sind seit 2 Jahren mit in diesen Kampf verwickelt und helfen damit. Und zwar mit massiven Großdemos, in denen auch immer Aktionen stattfinden. Bei diesen Riesendemos geht es vor allem auch um Entwaffnungsakte. Ich versuche das mal ein bisschen nachzuzeichnen, wie das nacheinander immer größer geworden ist. Die erste Demo, die da stattgefunden hat, war auf einer Baustelle für ein Riesenwasserbecken. Wir waren 200 Personen und wir hatten auch Schafe dabei. Und da ging es dabei, Maschinen außer Gefecht zu setzen. Bei der nächsten Demo waren wir schon 3000. Wir sind in die Baustelle, also in diesen Krater, reingelaufen und haben ihn völlig entwaffnet. Dazu ist zu sagen, dass das eine illegale Baustelle war, ein Krater, den es eigentlich nicht geben dürfte. Bei der dritten Großdemo sind Rohre entwaffnet worden, also ausgegraben aus dem Boden und mitgenommen. Das sind Rohre, die für die Wasserzufuhr für diese Riesenbecken zuständig sind, die das Grundwasser da reinpumpen. Und bei der letzten Demo, das ist wirklich eine sehr, sehr große gewesen, wir waren 30.000 Personen, die Demo hat in Sainte-Soline stattgefunden und das war medial sehr sichtbar, denn es gab eine sehr, sehr große Polizeigewalt gegen uns und wir haben sehr, sehr viele Verletzte bei uns gehabt und auch verschiedene Traumata. Und das alles für einen Krater im Boden.
Là, la manifestation se dirigeait vers un chantier de mégabassine, donc un cratère dans le...
Bei der letzten Demo sind auch wieder Rohre ausgebuddelt worden und mitgenommen. Aber es gab auch eine große Aktion, wo wir Hecken gepflanzt haben in diesem Gebiet. Und es ist wichtig für uns, dass wir, wenn wir Großdemos machen, auch immer positive Taten, positive Gesten und positive Vorschläge mit reinbringen.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage, wenn ihr jetzt von Entwaffnung sprecht. Meint ihr damit, dass das Sabotageakte sind, also dass man zum Beispiel Infrastruktur beschädigt oder so verändert, dass sie nicht mehr funktioniert? Oder was kann ich mir da genau drunter vorstellen?
Wir unterscheiden zwischen den Begriffen Entwaffnung und Sabotage, weil für uns bei Sabotage mitschwingt, dass man etwas beschädigt, das aber eine lebensnotwendige Infrastruktur ist. Und wir diese Infrastruktur als etwas begreifen, das eigentlich das Leben gefährdet. Das ist schädlich für unsere Lebensgrundlage und daher sagen wir auch Entwaffnung.
Ich kann vielleicht ein Beispiel geben zu dem, was wir Entwaffnung nennen. In dem Kampf gegen die Riesenwasserbecken ging es darum, diese Becken außer Gefecht zu setzen. Das heißt, es war vor allem machbar, indem wir die Plastikplane zerschnitten haben, die diesen Riesenkrater auslegt, damit das Wasser nicht wieder in den Boden gelangen kann. Und wenn diese Plane zerschnitten wird, dann werden die Riesenbecken, kann man da nicht mehr füllen. In den letzten 2 Jahren sind 17 von den Riesenwasserbecken in Frankreich zerstört worden und 3 gebaut. Zu denen, die zerstört worden sind, habe ich eine ja schon angesprochen, das war vorhin die bei einer Massendemo mit 3000 Personen kaputt gemacht wurde. Und 16 andere sind aber nachts auch entwaffnet worden, nicht von uns, sondern von anderen Kollektiven, wo wir auch nicht wissen, wer das war. Und diese Entwaffnungsaktionen führen dazu, dass die wirtschaftlichen Akteure sich mit wirtschaftlichen Problemen wiederfinden und es immer teurer wird, diese Baustellen voranzutreiben. Wir wissen zum Beispiel, dass viele dieser Bauherren sich jetzt die Frage stellen, ob sie ihre Baustellen Tag und Nacht bewachen lassen müssen. Und wir wissen auch, dass sie darüber nachdenken, eine neue Plastikplane zu entwickeln, die mit Cuttern nicht mehr angehbar wäre. Das heißt, wir haben unseren Teilerfolg, weil die Leute jetzt schon doppelt darüber nachdenken, ob sie überhaupt ein Wasserbecken aufbauen möchten. Das ist wichtig, weil es die Mächte und Kräfteverhältnisse verschiebt. Und deshalb sind das nicht ausreichende, aber nötige Gesten, die wir da machen.
Ich würde noch gern etwas hinzufügen, und zwar, wenn wir im Rahmen der Soulèvement de la Terre zu einer Mobilisierung aufrufen, dann geht das immer von lokalen Kämpfen aus. Das heißt, es sind immer die lokalen Kämpfe, die die Aktion auch organisieren und auch tragen. Und das heißt, wenn wir dann Entwaffnungsmaßnahmen ergreifen, dann ist das immer im Rahmen von öffentlichen Demos, die auch sehr viele unterschiedliche Leute zusammenbringen. Alte Leute, junge Leute, Leute im Rollstuhl, Leute mit Traktoren. Und es geht darum, dass das Aktionen sind, die ganz einfach sind, die man selbst übernehmen kann und die auch eine Form des Empowerments ermöglichen.
Und es hat auch ganz viel mit Kraft und Freude zu tun, diese Aktion gemeinsam zu machen. Denn wenn wir abends nach einer solchen Aktion nach Hause kommen, fühlen wir uns stärker und froh und haben den Eindruck, dass sich etwas verändert hat zwischen heute Morgen und heute Abend.
Du hast jetzt gerade angesprochen, Luis, dass ihr vor allem mit den Menschen vor Ort in Aktionen geht und die gemeinsam organisiert. Ich glaube, auf einer anderen Veranstaltung habt ihr gesagt, wenn wir fürs Land kämpfen wollen, dann müssen wir zum Land werden. Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, was es damit auf sich hat und auch, was ihr da für einen Prozess habt oder was vielleicht die Entwicklung bei euch auch ist, mit der ihr zum Land werdet.
Ich glaube, man verteidigt die Orte und die Sachen, die einem wirklich was bedeuten, am besten. Und das kann heißen, dass das ein Ort ist, an dem man aufgewachsen ist und da man da gewohnt hat. Aber ich glaube, das muss es gar nicht sein, sondern das muss ein Ort sein, der einem so viel bedeutet, dass man sagt, nein, niemand darf diesem Ort was antun, auf gar keinen Fall. Und das gibt einem extrem viel Kraft. Dann kann man alles dafür machen, um diesen Ort zu verteidigen. Und die Leute, die sich wirklich sehr stark dafür einsetzen, zum Beispiel in diesen Feuchtgebieten im Poitou, das sind Leute, die diesen Ort wie ihre Westentasche kennen. Die können einem die Vögel erklären, die kennen jeden Fluss, die kennen jeden Landwirt. Und ich glaube, das gibt einem extrem viel Kraft. Und wir kommen dann und unterstützen das. Aber diesen Bezug dazu, den kann man nicht ersetzen.
Viele von uns in der Bewegung sind selber auch Bauern oder Bäuerinnen und haben einen starken Bezug zum Land. Also die leben da. Und es ist uns wichtig, glaube ich, als Umweltbewegung, dass wir die Frage des Bodens und des Landes nicht der rechten Bewegung überlassen. Es gibt viele Arten, Regionen und Boden zu beleben. Vielleicht sind manche Bäuerinnen und Bäuer und andere leben aber auf andere Arten da. Und in jedem Fall erscheint es uns sehr wichtig, dass es möglich ist, ohne sich dort zu isolieren und ohne auf nationales Gedankengut zurückzugreifen.
Hi und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und wir senden unsere Folgen einmal im Monat werbefrei und unabhängig für alle. Damit das in Zukunft auch so bleiben kann, bitten wir dich jetzt um deine Unterstützung. Über den Link in den Shownotes kannst du nämlich Was tun und Dissens im Doppelpack unterstützen. Schon ab 3 Euro im Monat geht's los und es ist super unkompliziert, sich da anzumelden über Steady und du hilfst uns damit tatsächlich, dass wir eben ja auch in Zukunft unabhängig, werbefrei und für alle unsere Folgen produzieren können. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ich musste gerade auch an so ein Zitat denken von dem französischen Soziologen Bruno Latour, der meinte, wir verteidigen nicht die Natur, sondern wir sind die Natur, die sich selbst verteidigt. Ich finde, das passt irgendwie so ganz gut zu dem, wie ihr jetzt gerade auch so die Verbindung zum Land und zu den Orten beschreibt. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Klimabewegung oft sehr stark in den Städten verwurzelt ist und dann aber oft trotzdem die Aktionsorte auf dem Land liegen. Und das führt dann nicht selten dazu, dass die Klimabewegung von Menschen auf dem Land als was wahrgenommen wird, was eher von außen kommt. Und das führt auch zu Problemen. Könntet ihr vielleicht nochmal so ganz konkret erzählen, wie ihr es angeht, wenn ihr unterstützen wollt, wie ihr es jetzt genannt habt, an einem Ort, wie ihr dann diese Verbindung knüpft, sodass eure Kämpfe halt auch zu lokalen Kämpfen werden?
Évidemment que sur les mobilisations publiques.
Natürlich ist es so, dass bei den großen Demos, den öffentlichen Aktionen auch viele Leute dabei sind, die in der Stadt leben und die diese Aktion unterstützen. Aber die Leute, die in den lokalen Kämpfen aktiv sind, sind meistens diejenigen, die dort wohnen, wo die Projekte stattfinden. Wir sind in Frankreich auch überhaupt nicht die Einzigen, die verschiedene Kämpfe miteinander verknüpfen, sondern es gibt auch den Verein Terre de Lutte, die haben auch Angestellte und sie versuchen erstmal zu verstehen, was sind lokale Kämpfe, die gerade stattfinden, wo gibt es Überschneidungen und kontaktieren die lokalen Kämpfe dann, um zu gucken, was sie brauchen und suchen dann nach anderen Kämpfen, die zum Beispiel ein ähnliches Thema haben. Es gibt zum Beispiel in Frankreich um die 60 Initiativen, die sich gegen Autobahn- und Straßenbauprojekte wehren. Und oft werden die auch von den gleichen Unternehmen umgesetzt und damit werden dann Bündnisse geschaffen.
Donc ils essaient comme ça de monter des coalitions et de permettre aux de monter des coalitions. Donc, avant de contacter,
bevor lokale Kämpfe uns kontaktieren, versuchen sie erstmal natürlich lokal alles zu tun, was sie können, um gegen das Projekt anzukämpfen. Das heißt, sie organisieren Demos, sie versuchen Druck auszuüben, schöpfen auch alle rechtlichen Möglichkeiten aus. Und wenn sie an dem Punkt sind, wo sie damit nicht mehr weiterkommen, wo die Hürde zu groß ist und sie merken, es braucht hier mehr Unterstützung, weil der Gegner vielleicht auch zu groß ist, dann kontaktieren sie die Soulèvement de la Terre und wir gucken, wie wir das zusammen organisieren können und dann wird die Aktion in unseren Aktionsplan auf nationaler Ebene aufgenommen. In den letzten 6 Monaten sind ca. 150 Lokalgruppen der Soulèvement de la Terre entstanden und die helfen natürlich auch, die Verbindung herzustellen zwischen lokalen Kämpfen und den Soulèvement de la Terre, um zu gucken, wie man auch eine gemeinsame Aktionskultur entwickeln kann.
Peut-être en amont de grandes mobilisations nationales. Et donc les comités locaux des
Die Lokalgruppen sind einerseits da, um die lokalen Initiativen und Kämpfe zu unterstützen. Sie ermöglichen uns aber auch, dezentrale Aktionen durchzuführen. Und das war zum Beispiel der Fall im Oktober. Da gab es viele Aktionen gegen Lafarge. Das ist ein Betonhersteller. Und über 2-3 Tage verteilt gab es um die 50-60 Aktionen, die von Lokalgruppen umgesetzt wurden. Und das ermöglicht dann jeder Lokalgruppe auch ihre eigene Aktion zu finden. Das können Versammlungen sein, das können Blockaden sein, Banners oder eben Entwaffnungsaktionen.
De trouver le geste qu'il avait envie de porter, donc ça pouvait être un rassemblement, un blocage, des banderoles, de l'affichage ou du désarmement public.
Jetzt habt ihr eben erzählt, dass es oft lokale Kämpfe gibt, die bei sich dann nicht mehr weiterkommen und dann sich an euch wenden, damit, dass sie gerne unterstützt werden würden und ihr dann guckt, wie ihr das machen könnt. Und ihr habt auch schon von so einem Aktionsplan gesprochen, den ihr dann macht und so eine Art Aktionskonferenzen, die, glaube ich, alle 6 Monate stattfinden. Ich erinnere mich manchmal, dass aus der Zeit, wo ich noch in der Klimabewegung stärker aktiv war, es manchmal gar nicht so leicht war zu entscheiden, welche der lokalen Kämpfe jetzt zum Beispiel größere Orte des Protests werden, weil man ja auch als großes Bündnis vielleicht nur begrenzte Kapazitäten hat und nicht alle Kämpfe gleich unterstützen kann. Wie macht ihr das denn? Und wie laufen diese Aktionskonferenzen ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wenn es darum geht, ob lokale Kämpfe in unseren Aktionsplan aufgenommen werden, dann gucken wir das natürlich im Austausch mit verschiedenen Leuten. Wir gucken erstmal, ob die Leute innerhalb der Arbeitsgruppen die Kapazitäten dafür haben, also der juristischen Arbeitsgruppe, der Kommunikationsarbeitsgruppe, der internationalen Arbeitsgruppe etc. Und gucken, haben wir überhaupt die Ressourcen, die Kapazitäten, um hier auch mit ausreichend Energie, diese lokalen Kämpfe zu unterstützen oder nicht.
Pour porter un certain nombre d'actions avec les luttes locales dans le calendrier.
Et en effet, c'est toujours un choix un peu difficile.
Das stimmt, das ist immer nicht ganz einfach, da die Entscheidung zu treffen zwischen den verschiedenen lokalen Kämpfen, die auf uns zukommen. Und um da gerecht mit umzugehen, haben wir verschiedene Kriterien entwickelt, um die Auswahl zu treffen. Das Wichtigste ist vielleicht, dass wir uns schon mal angucken, wie weit die lokalen Kämpfe sind. Denn wir gehen immer von lokalen Kämpfen aus, zu denen wir dazukommen. Das heißt, welche Ausnahme hat der Kampf angenommen? Ist der Kampf bereit dafür, landesweit gestreut zu werden und von uns unterstützt zu werden? Oder ist es vielleicht noch zu früh oder gibt es noch Dinge, die lokal getan werden können, bevor wir dazukommen? Dazu kommt, dass wir eine Vertrauensbasis aufbauen mit diesen lokalen Kämpfen, die über mehrere Monate funktioniert. Das heißt, es kommt nicht vor, dass ein lokaler Kampf zu unseren 6-monatigen Planungstreffen kommt und wir dann sofort sagen, ja, auf jeden Fall, wir sind dabei, sondern dass es sehr viel Austausch gibt und gemeinsamen Aufbau der Aktion. Und dann kommt dazu, dass wir in diesen Saisons, die wir ja aufbauen mit den Aktionsplänen und wo jedes Mal zwischen 5 bis 6 Aktionen drin sind, dass wir da eine Logik auch drin aufbauen. Und wir achten dann darauf, dass die verschiedenen Aktionen, die wir landesweit anbieten, in verschiedenen geografischen Gebieten stattfinden von Frankreich und auch zu verschiedenen Themen, also dass wir nicht nur Aktionen zum Beispiel zum Straßenbau haben. Und dann kommt noch dazu, dass diese Kämpfe zu einem Zeitpunkt bei uns ankommen müssen, wo wir genug Kapazitäten haben in unseren Planungskommissionen, in den Arbeitsgruppen, die diese Aktionen koordinieren, also Kommunikation, aber auch Informationen, juristische Gruppen zum Beispiel, dass wir da genug Leute gerade drin haben, um die Durchführung der Aktion auch abzusichern.
Einiges erinnert mich irgendwie auch an so Entscheidungsprozesse in der Klimagerechtigkeitsbewegung hier. Bei anderen Sachen habe ich das Gefühl, dass die noch ein bisschen besser lokal verankert sind. Musste ich gerade daran denken, in der Klimagerechtigkeitsbewegung hier manchmal Probleme damit, dass wir Aktionen gemacht haben, die nicht gut lokal verankert waren und wo es dann zu sehr großen lokalen Konflikten auch darum gekommen ist. Es hat sich sogar ein eigener Begriff dafür entwickelt, nämlich UFO-Aktionen, wo die große Massenaktion wie ein UFO in ein Gebiet einfliegt, kurz landet, eine große Aktion macht, ein großes Medienecho gibt und sie dann aber wieder weg sind und die Leute lokal mit den Zwistigkeiten zum Teil, die es da gibt, halt alleine gelassen werden. Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen mehr zu dem Prozess sagen. Ihr habt ja jetzt gerade schon gesagt, ihr lernt die Gruppen dann auch gut kennen, um vermutlich genau solche UFO-Aktionen halt nicht zu machen. Erzählt doch gerne nochmal, wie das abläuft und wie ihr irgendwie sicherstellt, dass ihr dann die ganzen Gegebenheiten und vielleicht auch die Partikularitäten, die es an jedem einzelnen Ort gibt, dass ihr die gut kennt, bevor ihr Aktionen da macht und vielleicht auch einfach die soziale Beziehungsarbeit vor Ort gemacht habt, genau bevor ihr mit einer großen Aktion dahin geht.
Damit das auch wirklich klar ist, es ist bei all unseren Aktionen so, dass ein Großteil der Organisationsarbeit und der Entscheidungen von den Leuten getroffen werden, die schon lange diese Kämpfe führen auf lokaler Ebene. Wir kommen wirklich nur hinzu, um noch unsere Erfahrungen zur Verfügung zu stellen und auch ganz praktische Unterstützung zu geben, eben durch juristische Beratung oder Kommunikationsarbeit. Das heißt, alle wichtigen Entscheidungen werden auch von den Leuten getroffen, die dann mit den Konsequenzen leben müssen. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel einen Meinungsunterschied gibt dazu, was für eine Aktion jetzt angebracht ist und manche Leute, die von außen kommen, sagen, wir fänden hier eine Entwaffnungsaktion angebracht und die Leute sagen, nee, das geht nicht. Die Hälfte unserer Nachbarn und unserer Familien arbeitet für dieses Unternehmen. Wenn wir hier jetzt eine Entwaffnungsaktion machen, dann verstehen die das nicht und dann führt das zu extremen Konflikten und Beschädigungen unseres Briefkastens oder so. Dann haben die Entscheidung. Umgekehrt kann es auch so sein, dass die Leute aus den lokalen Kämpfen weitergehen wollen, als wir es unbedingt wollen. Und ich gebe jetzt ein konkretes Beispiel. Und zwar in der Region Loire-Atlantique gab es Gewächshäuser der Agrarindustrie, um da neue Salatarten anzubauen. Und die Bauern und Bäuerinnen, die schon lange diesen Kampf dagegen geführt haben, wollten eben weitergehen. Und wir haben dann eine Aktion gemacht, wo wir die aus dem Boden gerissen haben, die Salatköpfe. Und das hatte für uns als Bewegung eigentlich eher eine negative Auswirkung, denn das hat dazu geführt, dass die FNSEA, diese große Mehrheitsgewerkschaft, Druck ausgeübt hat auf die Regierung dafür, dass sie die Schritte einleiten für die Auflösung der Bewegung.
C'est un bon exemple, cette action-là, pour montrer.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel in der Tat für die Wichtigkeit von Vorarbeit, dass wir vorher recherchieren, was wir da machen und dass wir auch die Kommunikationsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit noch besser denken. Denn an sich hatte diese Geste großen Sinn für uns und hat immer noch, denn es ging um Agrarindustrie und wie diese Agrarindustrie schlecht mit unserem Boden und unseren Nahrungsmitteln umgeht. Aber symbolisch gesehen war die Aktion vielleicht von außen nicht so einfach zu verstehen, wenn ein paar Sinnbausteine gefehlt haben in der Kommunikationsarbeit. Und deshalb vielleicht für mich nochmal, dass ich mitnehme daraus, dass wir die Vorbereitung besser machen müssen, damit es in den Medien dann in dem Moment, wo es stattfindet, auch auf die richtige Art wiedergegeben wird.
Ja, da musste ich jetzt gerade auch nochmal denken an einen Fall, der uns gerade hier in Berlin auch beschäftigt. Dort wurde jetzt gerade von einer Gruppe, wo man auch gar nicht weiß, wer das war, die Stromversorgung vom Tesla-Werk unterbrochen, indem halt Strommasten in Brand gesetzt wurden. Und das hat jetzt auch schon für große Diskussionen geführt. Und die Klimagerechtigkeitsbewegung, die vor Ort ist, um sich zu verbinden mit den lokalen Kämpfen gegen Tesla, die wurde jetzt, obwohl sie damit nichts zu tun hat, da auch auf eine Art in Erklärungsnot gebracht und muss sich dazu irgendwie verhalten. Und ich würde sagen, ja, da gibt es irgendwie eine Querverbindung von so der Frage von, wie vermittelbar sind bestimmte Aktionsformen und auch nochmal so der Hinweis, wie schnell auch sehr viel kaputt gemacht werden kann, wenn es diese Verankerung nicht gibt und irgendwelche Leute sich denken, sie wüssten jetzt genau, was passieren muss und das einfach so durchziehen. Wir haben ja jetzt relativ viel über die lokalen Kämpfe gesprochen und darüber, wie wichtig es ist, sich irgendwie gut zu verbinden und zu verwurzeln vor Ort. Ein anderer Aspekt eurer Arbeit, der aber auch sehr interessant ist, ist so das Verhältnis, was ihr so zu anderen, ja, zu Organisationen habt und Verbänden, wie jetzt zum Beispiel dem Französischen Bauernverband oder Bauerngewerkschaft. Da gibt es ja auch, so wie in Deutschland es einerseits den Bauernverband gibt, aber auch die Aktionsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. So gibt es auch in Frankreich unterschiedliche Organisationen, die politisch sehr unterschiedlich auch ausgerichtet sind. Eine große Frage, die sich so in der Auseinandersetzung von Bewegungen mit diesen Großorganisationen immer stellt, letztendlich ist ja die Frage, wie geht man mit ihnen um? Wo sind die Verbündeten? Wo geht man Bündnisse ein? Und wo hält man vielleicht auch Abstand? Das wäre jetzt nochmal total interessant für uns zu hören, wie geht ihr mit diesen Bauerngewerkschaften um? Gibt es da vielleicht auch Dinge, die ihr gelernt habt, die wir mitnehmen können für Bewegungskämpfe in Deutschland? Weil hier überlegen aktuell auch viele linke Aktivistinnen, wie sie noch eine stärkere Verbindung eingehen können mit Landwirtinnen vor Ort.
Die Funktionsweise der Gewerkschaften im landwirtschaftlichen Bereich ist in Frankreich etwas anders, denn es gibt Bauernkammern auf der Ebene der Departements und das heißt, es gibt Wahlen und die Gewerkschaften entsenden dann Stellvertreter in die Bauernkammern, je nachdem, wie die Wahlergebnisse ausgefallen sind und innerhalb der Kammern werden dann einige Entscheidungen getroffen. Außerdem hängt die Finanzierung der Gewerkschaften von den Wahlergebnissen ab. Es gibt in Frankreich drei große Gewerkschaften. Es gibt erstmal die FNSEA und auch dann das Jugendpendant davon. Und sie vertreten eigentlich hauptsächlich die Interessen der Agrarindustrie und sind auch angeführt von Leuten, die da einfach ein persönliches Interesse daran haben, dass die Agrarindustrie in der aktuellen Form bestehen bleibt, auch wenn es auf der Basis dann wieder sehr heterogene Interessen gibt. Die bekommen im Regelfall ca. 50% der Stimmen, obwohl man sagen muss, dass nur 50% der Leute auch wählen gehen bei diesen Wahlen. Dann gibt es noch die Coordination Rurale, die ist im Jahr 92 entstanden als Reaktion gegen die Liberalisierungsmaßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und sind auch sehr heterogen. Einerseits gibt es dort rechtsextreme Tendenzen, aber gleichzeitig appellieren sie auch zu mehr Regulierung und es gibt da sehr große Unterschiede auch auf Ebene der Departements, wie da die politische Ausrichtung ist. Die dritte Gewerkschaft ist die Confédération Paysanne, die entstanden ist aus dem Zusammenschluss mehrerer anderer Bewegungen und sie sind ganz klar links. Ich glaube, man kann auch sagen antikapitalistisch, das ist auch in ihren Statuten so verankert und das heißt, wir arbeiten hauptsächlich mit denen zusammen.
En fait, c'est principalement avec ces personnes-là qu'on s'organise au sein du mouvement des soulèvements de la terre. Et donc la Confédération paysanne,
die Konföderation paysanne vertritt einige Reformen und kämpft dafür, unter anderem für ein Grundeinkommen für im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch für Mindestpreise, für bestimmte Zollregulierungen und auch insgesamt einfach einige wirtschaftliche Reformen, die dazu beitragen würde, dass das Leben der Bauern und Bäuerinnen besser ist.
Entrée sur les marchés français et tout un tas de réformes économiques qui permettraient vraiment d'améliorer la vie des paysans.
Et de manière générale, comment on s'organise avec ces...
Vielleicht wie wir generell zusammenarbeiten mit landwirtschaftlichen Interessenvertretungen und Kollektiven ist so, also wenn wir jetzt von der Confédération Paysanne sprechen, ist es so, dass wir unterschiedliche Aktionsformen verfolgen, häufig, und das ist auch völlig in Ordnung so. Zum Beispiel geht die Confédération Paysanne an Verhandlungstische, zu denen wir als Soulèvement nicht gehen. Aber es gibt auch Dinge, die wir gemeinsam tun können, und da komme ich nochmal auf die Riesenwasserbecken zurück. Bei einer der Großdemos ist eine Pumpe aus dem Boden geholt worden, und zwar direkt von dem landesweiten Sprecher der Confédération Paysanne. Also es war eine große mediale Geste, um zu zeigen öffentlich, dass das Wasser in den großen Becken aus dem Brunnenwasser gepumpt wird, während gleichzeitig der Landwirtschaftsminister von Frankreich behauptet hat öffentlich, dass das nur Regenwasser sei.
Die Frage war ja, wie wir konkret zusammenarbeiten. Ich würde sagen, dass das Vertrauen vor allem durch Aktionen, gemeinsame Aktionen entsteht, nicht durch theoretische Diskussionen. Und indem wir zusammen handeln, lernen wir einander kennen und bauen auch Vertrauen zueinander auf. Und das ermöglicht uns dann, weitere Schritte zusammenzugehen.
Ja, fand ich jetzt super spannende Einblicke. Also einerseits die Analyse dazu, welche unterschiedlichen Akteure es gibt und was für eine politische Ausrichtung und Rolle die spielen. Da gibt es aus meiner Sicht auch auf jeden Fall große Parallelen zu unseren Kämpfen hier mit dem Deutschen Bauernverband, der eben sehr die Agroindustrie vertritt. Dann gibt es in Deutschland ja auch Landschaftsverbindungen, die irgendwie so eine Art Bewegungsakteur sind, der eher heterogen aufgestellt ist, zum Teil sehr rechts, zum Teil aber in einzelnen Sektionen auch eher progressiv. Und dann eben die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die eben so auch sehr progressiv sind und wo es viele Anknüpfungspunkte gibt. Ich fand auch total spannend zu sehen nochmal, wie ihr genau guckt, so in der Organisationsanalyse, wie die jeweils funktionieren und wo man da auch Einfluss nehmen kann. Und ja, auch super spannend, Luise, was du nochmal gesagt hast zu der Frage von, so wie entsteht eigentlich Vertrauen in Bündnissen und wie sollte man da rangehen. Das fand ich jetzt nochmal total interessant.
Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast und wir sprechen heute mit Elena und Luise darüber, wie wir uns gegen Flächenversiegelung und Watergrabbing organisieren können. Wenn du Menschen kennst, die diese Themen auch interessieren, dann klick doch jetzt in deinem Podcatcher auf den Teilen-Button und schick ihn die Folge. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ich habe daran anschließend noch eine Frage, und zwar hört sich das für mich so an, dass ihr sehr viel Zeit und Kapazitäten tatsächlich auch in Beziehungsarbeit steckt und im Beziehungsaufbau zwischen den verschiedenen Akteuren, und wollte euch nochmal fragen, was das für einen Stellenwert in eurer Arbeit hat und auch wie ihr damit umgeht, weil ich kenne das auch, manchmal hat man viel zu tun und es gibt irgendwie viele Aufgaben und viele To-Dos, die irgendwie verteilt werden müssen, und dann arbeitet man die alle ab, und das, was dann oft in vielen aktivistischen Gruppen nicht mehr passiert, ist halt genau dieser Beziehungsaufbau. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, was das für einen Stellenwert bei euch hat und wie ihr dem vielleicht auch so viel Raum einräumt oder wie ihr das organisiert.
In
jeder Organisationsform gibt es drei verschiedene Grundpfeiler. Das ist einmal der Grundpfeiler der Aufgaben, also aktive Aktionen durchzuführen. Der zweite Grundpfeiler sind Prozesse, zum Beispiel Entscheidungsprozesse auf die Beine zu stellen und zu definieren. Und der dritte Pfeiler ist Beziehungsarbeit. Wir haben uns vor allem dafür entschieden, dass wir die Aufgaben und die Beziehungsarbeit nach vorne stellen wollen. Und es ist jetzt vielleicht so ein bisschen der Moment, wo ihr euch fragen könnt, wo eure Organisation da steht und in welchem Pfeiler die wichtigsten Ressourcen verankert sind. Aber für uns ist das sehr wichtig und deshalb geben wir da auch gerne viel Zeit rein. Man kann sich zum Beispiel das so vorstellen, dass unsere Koordinationstreffen häufig über ein oder zwei Tage organisiert sind. Da sind dann alle zusammen, essen zusammen, schlafen am selben Ort und wir feiern dann da auch. Und das ist immer auch verbunden mit Ausflügen, wo wir das Gebiet und die Region besichtigen und eben auch in Verbindung mit unseren Kämpfen Dinge mit unseren eigenen Augen sehen, beispielsweise in den Feuchtgebieten, wo wir dann mit Booten raus und uns das angucken und erklären lassen, um gegenseitig unsere Kulturen, Regionalkulturen besser zu verstehen.
voilà, de se partager nos cultures respectives.
Ein Aspekt, den wir jetzt in der Vorbereitung zu unserem Gespräch auch noch gehört haben, den ich auch noch so ganz interessant fand, war, dass eine Genossin uns auch gesagt hat, dass das Thema Klima bei euch auch eins ist, was gar nicht mehr so sehr im Vordergrund steht, beziehungsweise was ihr vor allem nicht nach vorne stellt in eurer Kommunikation. Also Reese, du hattest ja vorhin gesagt, dass du selbst auch aus der Klimabewegung kommst, aber dass das eben jetzt bei Soulèvement de la Terre ja vielleicht gar nicht mehr so weit vorn steht. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen erzählen, was sind so die Diskussionen, die dazu geführt haben? Was sind die Überlegungen, die da reingeflossen sind? Wie geht ihr damit um? Das wäre noch interessant zu hören.
In meinen Augen ist es so, wenn man die Klimafrage als Anknüpfungspunkt nimmt, dass das ein Problem ist, das so groß ist, so komplex, dass es eigentlich nur auf der Skala des ganzen Planeten angegangen werden kann. Und das erdrückt einen ja einfach erstmal und überfordert einen. Und daher sehe ich, wenn man diese Herangehensweise sich aussucht, da die Gefahr, dass man einfach nur in der Position ist, wo man der Regierung gegenüber Forderungen stellt. Und damit geht eine große Ohnmacht einher. Wir sind nicht der Meinung, dass die Leute, die das Problem geschaffen haben und es im Alltag managen, diejenigen sind, die es auch lösen werden. Und daher haben wir uns gefragt, was ist ein Ansatz, der konkreter ist, der an den Leuten näher dran ist, der zugänglicher ist. Und uns schien die Frage des Bodens, also wem gehört der Boden und wie wird damit umgegangen, eigentlich ein guter Ansatz und einer, der auch sehr viele Möglichkeiten öffnet.
D'avoir une prise sur le monde et sur le champ de bataille de l'écologie qui était plus fertile.
Puis il y a peut-être autre chose, c'est que aujourd'hui, enfin,
man hat uns ja im Grunde genommen enteignet, man hat uns unsere Lebensgrundlage weggenommen. Und wenn wir wieder zu einer Form von Macht, von Kraft kommen wollen, brauchen wir auch einfach Nahrungsmittel. Aber wir kämpfen gegen diejenigen, die uns diese bereitstellen. Und das heißt, wir versuchen auch Infrastrukturen aufzubauen und eine Form von Autonomie auf lokaler Ebene, so dass wir, wenn es dann zu einer großen Bewegung auf nationaler Ebene kommt, wir auch diese Kämpfe weiterhin führen können. Autonomie
lokale, qui en fait seront à même quand la situation sera de l'ordre d'un basculement ou d'un grand moment, d'un rapport de force un peu national, d'un mouvement social vraiment très grand, et bien que tous ces endroits-là, en fait, ils pourront soutenir matériellement les luttes et les mouvements.
Cool, das ist, finde ich, total spannend. Ich muss gerade auch dran denken, dass wir letztens darüber gesprochen haben, dass wie man sich in Bewegungen auf Krisenmomente vorbereiten kann. Und ich habe den Eindruck, dass diese Organisierung, dezentrale Organisierung mit dem Bezug zur Landfrage eigentlich eine gute Basis tatsächlich ist, um sich auf solche Momente vorzubereiten, in denen man dann gemeinsam aktiv werden kann. Ich habe noch eine Frage, wo ihr vielleicht nicht mit einer Krise, sondern einfach so zusammenkommt. Und zwar habe ich gelesen, dass ihr im Sommer ein großes Protestcamp plant. Was habt ihr denn da geplant und wie soll es da für euch weitergehen?
Donc le 20 et 21 juillet est prévu une
am 20. und 21.07. finden große Aktionstage statt in der Region Poitou-Charentes. Der genaue Ort ist noch nicht bekannt und es wird um die Riesenwasserbecken gehen und auch um die Agrarindustrie. Und wir haben schon deutsche Organisationen getroffen, die auch Busse aus Deutschland organisieren und auf anderen Wegen Leute sich aus Deutschland uns anschließen können. Und es wird dann Ziel ist, dass ab dem 14. bis zum 17., 18. Juli die Leute langsam zu uns kommen und ins Wasserdorf kommen. Da werden wir uns zusammen fortbilden, kennenlernen und auch die Aktionstage vorbereiten.
Cool, spannend. In Deutschland gibt es gerade auch ein neues Bündnis, was, wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, so ein bisschen von euch inspirieren lassen will, nämlich Disrupt. Und ja, wir wissen auch von einigen Leuten, die da dabei sind und die auch unseren Podcast hören. Deswegen wäre jetzt irgendwie, würden wir stellvertretend für die vielleicht nochmal an euch die Frage richten, gibt's irgendwas, was ihr denen vielleicht mitgeben möchtet, wo ihr gesagt habt, diesen Fehler haben wir vielleicht gemacht und würden ihn nicht nochmal machen oder irgendwelche anderen Sachen, mit denen ihr euch an die wenden möchtet?
Ich glaube, einerseits gibt es eine Dringlichkeit. Wir wollen schnell handeln und starke Aktionen machen. Und andererseits müssen wir aber auch etwas Nachhaltiges aufbauen, langfristig an Orten und wirklich vorher richtig gut verstehen, worum es geht und eine klare Analyse haben, damit wir auch an dem richtigen Faden ziehen können.
Moi, j'ai envie de dire...
Ich würde sagen, auf jeden Fall, was ich euch mitgeben möchte, ist, passt auf euch auf und habt trotzdem Mut. Nehmt euch Zeit, aber redet nicht zu viel. Und ganz konkret würde ich sagen, alles, was bei den Soulève-Mont-de-la-Terre weniger gut funktioniert hat, das sind Momente gewesen, wo wir versucht haben, Aktionsformen zu wiederholen, die einen guten Erfolg hatten beim ersten Mal. Und im Endeffekt kann ich sagen, da, wo es wirklich gut funktioniert, ist da, wo etwas Unerwartetes passiert, wo man nicht auf uns wartet und wo wir es schaffen, gegnerische Strategien zu umgehen oder vorauszusehen.
De refaire la même chose et qu'en fait c'est toujours les moments où on a su être un peu là où on nous attendait pas. Que ça a marché, les moments où on a pu et su anticiper et déjouer les stratégies de l'adversaire. Voilà.
Peut-être l'exemple le plus...
Ein Beispiel von einem Mal, wo es nicht so gut geklappt hat, und das war vielleicht auch die traumatischste Erfahrung, war Sainte-Soline. Wir waren zweimal in Sainte-Soline, einmal im Oktober 2022 und einmal im März 2023. Das erste Mal hat es extrem gut funktioniert. Wir haben mehrere Tage im Voraus das Camp aufgebaut, sodass die Leute peu à peu dazukommen konnten, haben das aber auch sehr schnell gemacht, sodass die Stadt darauf nicht reagieren konnte, und haben dann unsere Taktik entwickelt, sind mit mehreren Zügen los und konnten dann auch die Polizeilinien durchbrechen und in das Becken rein. Und wir wollten dann, weil das so ein Erfolg war, das nochmal reproduzieren im März 2023 am gleichen Ort. Nur hatte die Polizei natürlich die Zeit gehabt, sich neue Taktiken zu überlegen, und daher hat es nicht gut funktioniert und war für uns auch ein sehr traumatisches Erlebnis.
Mais pour donner un exemple de quelque chose qui a marché, où on a su surprendre notre adversaire.
Als Beispiel für etwas, wo das gut geklappt hat, zum Beispiel, kommen wir nochmal auf die Riesenwasserbecken zurück. Vor ungefähr anderthalb Jahren gab es eine große Demo in dem Bereich, und alle erwarteten, dass wir auf die Baustelle des Megabeckens gehen, und alles war abgesperrt, es waren ganz viele Polizisten da, die Demo war verboten worden, und was wir gemacht haben, ist, dass wir von dem Camp mit unseren Zügen losgelaufen sind und dann im allerletzten Moment erst abgebogen sind von dem Weg, der vorgesehen war, und dann über Feld und Stein und über verschiedene Flüsse mit den Traktoren und mit den 3000 Leuten quer gegangen sind und dann zu einem anderen Wasserbecken gegangen sind. Das, was niemand erwartet hatte, und das war das illegale Wasserbecken, was wir dann gemeinsam zu 3000 auch entwaffnet haben. Und das war sehr unerwartet für alle, und für uns war das ein großer Erfolg und hat uns mit viel Freude erfüllt. Und als zweites Beispiel vielleicht noch, dass wir manchmal auch Gelegenheiten ergreifen, auch wenn das nicht lange vorausgeplant ist. Im letzten Herbst haben wir einen Gletscher besetzt, und zwar sehr auf sehr spontane Weise. Es ging darum, einen dritten Abschnitt eines Lifts zu bauen, der in den Alpen Skifahrer nach oben bringen kann. Und wir haben auf dem Gebiet, wo die Baustelle anfangen sollte, eine Besetzung gemacht in 3400 Meter Höhe, und zwar so lange, bis dann der Schnee gekommen ist und dann der Schnee die Bauarbeiten unmöglich gemacht hat. Das war eine sehr poetische Aktion für uns und hatte im Grunde logischerweise nichts mit den anderen Aktionen unserer Saison zu tun, also mit Beton oder Straßenbau, aber dann doch auch mit dem Wasser. Und für uns war das unglaublich wichtig und schön, das zu erleben. Es gab tolle Fotos davon, es hat gut geklappt, es war unerwartet. Und es war wichtig für uns, auch etwas Schönes und Poetisches zu erleben, nach dem, was in Sainte-Soline passiert war.
Même si, évidemment, ça parle de l'eau et ça parle de l'artificialisation, c'était aussi une action pour nous, pour après la séquence difficile au printemps, une action pour nous redonner un peu du plaisir, du courage et de la force, parce que c'est une occupation qui a été très réussie, avec des très belles photos. On a pu bloquer les travaux parce que, évidemment, ils s'attendaient pas du tout à ce qu'on occupe la zone à 3400 mètres d'altitude. Et voilà, ça a été aussi une action réussie pour ça.
Ich möchte noch eine Aktion erwähnen, weil das einfach meine Lieblingsaktion war und es auch wirklich ein gutes Beispiel davon ist, wie man einerseits einen materiellen Schaden verursachen kann, aber auch was Positives machen. Und das ist eine Aktion, die wir mit der Confédération Paysanne gemacht haben, mit der Gewerkschaft, mit der wir viel machen, in Var, in Südfrankreich.
Und zwar gibt es Bernard Arnault, das ist, glaube ich, der reichste Franzose der Welt. Und der kauft sehr viel landwirtschaftlichen Boden auf, einfach weil es auch möglich ist durch so kleine Lücken im französischen Gesetz. Und wir haben seinen Wein geerntet, bevor er das machen konnte. Wir waren 200 Leute, haben den Wein geerntet und haben den dann auch gepresst, haben daraus Saft gemacht an einem Ort, wo bald ein Weinkeller von Bernard Arnault gebaut werden sollte. Und den haben wir dann in ganz Frankreich verteilt. Und ich finde, das ist einfach ein richtig gutes Beispiel davon, wie man auch was Schönes machen kann und etwas, das, wenn man das auf einer größeren Ebene nochmal reproduzieren würde, auch einfach wirklich einen wirtschaftlichen Schaden hinzufügen kann.
Et généralisé pourrait vraiment porter atteinte à la viabilité économique des structures qu'on souhaite démanteler.
Les deux dernières années du mouvement et
es gibt im Moment ein Buchprojekt über die letzten zwei Jahre unserer Bewegung und die verschiedenen Hypothesen und Analysen, die wir aufgestellt haben. Das Buch kommt am 19. April in Frankreich heraus bei dem Verleger La Fabrique und wir hoffen, dass es schnell auf Deutsch übersetzt wird, damit wir weiterhin in Kontakt bleiben können zwischen den deutschen und den französischen Kämpfen.
Ja, vielen Dank, Elena und Luis, dass ihr heute hier wart. Es war ein super spannendes und inspirierendes Gespräch. Und vielen Dank auch Anna und Marion, dass ihr übersetzt habt. Das war wirklich großartig und total beeindruckend. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir. Ich fand es super spannend und freue mich, euch bald nochmal hier auch bei einem der Events zu sehen. Vielleicht in Grünheide.
Merci à vous.
Ouais, merci.
So, ja, da sind wir wieder und wie nach jeder Folge sammeln wir jetzt noch ein bisschen die losen Enden ein und besprechen, was wir besonders spannend an diesem Gespräch fanden und was man vielleicht auch daraus lernen kann. Inken, magst du vielleicht mal anfangen? Was sind denn so Sachen, die du besonders inspirierend fandst?
Erstmal diese alle vier an sich, also die beiden Aktivistinnen von Soulèvement de la Terre, aber dann auch die beiden Übersetzerinnen. Ich fand es irgendwie richtig spannend, die zu erleben. Man merkt, dass sie so richtig tief in so einer Organisation gerade drinstecken. Und da so auch, was die Erfahrungen angeht, auch jetzt gerade am Ende des Gesprächs, dass die einfach so richtig aus dem Vollen schöpfen können. Mhm. Das fand ich total cool und spannend und einfach auch richtig interessant, so eine andere Aktivismuskultur kennenzulernen. Und eine Sache, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, die ich bei den beiden richtig angenehm und cool fand, war, dass die ja schon auch sehr starke Aktionen machen, also auch Sabotage oder Entwaffnung und solche Aktionsformen anwenden und dass sie aber damit gar nicht so einen Habitus von gegen den fossilen Kapitalismus und wir, ne, was man ja sonst oft hat, so ein bisschen, dass es dann auch so hart und so, wir sind jetzt die, dass es in so einen Kampfmodus irgendwie umschaltet, auf so eine ein bisschen
Makrige Art.
Genau, so wollte ich, ich habe gerade überlegt, wie ich das am besten ausdrücke, aber es ist schon irgendwie auf so eine sehr aus so einer männlichen Kultur verankerte Art und so. Und das fand ich bei denen irgendwie total angenehm, dass sie so starke Aktionen machen und auch ganz klar sind in dem, was sie sagen, aber dabei irgendwie so voll zugänglich und nachdenklich und positiv bleiben. Mhm. Und das fand ich irgendwie total schön. Ja. Erstmal so als ersten Eindruck vielleicht aus dem Gespräch.
Ja, ja, also sie sind auf jeden Fall natürlich gegen den fossilen Kapitalismus und wollen ihn auch bekämpfen. Aber eben genau, sie machen das eben mit einer anderen Energy, wie man heutzutage sagt.
Das klingt schon fast ein bisschen so. Nee, aber ja, voll. Also das fand ich einfach super angenehm und super schön irgendwie. Und dass sie auch ganz oft gesagt haben im Gespräch, dass wenn sie so Aktionen machen, dass sie das mit Freude erfüllt. Oder so, es kann natürlich auch ein bisschen an der Übersetzung liegen, dass das dann genau die Wörter waren. Aber dass sie einfach mit so einer, es nicht nur so geht, so ja, halt so ein bisschen mackerhaft sich gegen irgendwas zu stellen. Oder wir sagen jetzt zum Beispiel auch ganz oft in unserem Framing, wir stellen uns dem mit unserem Körper entgegen und so. Sondern dass es wirklich mehr darum geht, zum Beispiel jetzt wie bei diesen Bassins, die sie zerschnitten haben, das Wasser halt wieder in die Erde zu lassen, da wo es hingehört. Mhm. Aber irgendwie auf so eine, fast ein bisschen wie so entspannte Art. Mhm. So.
Dann lass uns doch vielleicht mal direkt bei dem Punkt Framing bleiben. Genau, du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, Sabotage beziehungsweise Entwaffnung. Ne? Mhm. Also sie sprechen ja eben von Entwaffnung und das fand ich so einen ganz interessanten Punkt. Wie ging dir das damit?
Ja, ich fand es mega interessant erstmal. Ich glaube, ich habe mich ein paar Mal auch gefragt, wie es funktioniert, also wie das auch übernommen wird, weil Entwaffnung ja wirklich so ein sehr positiver Begriff ist und den fand ich deswegen auch super schlau. Also weil wenn man in sozusagen Framing-Theorien guckt, da geht es ja darum, wie man ein Sachverhalt vermitteln kann. Also es geht ja vor allem um eine Kommunikationsarbeit rund um Aktionen zum Beispiel. Und da kommt es halt total stark auf die einzelnen Wörter an, die man wählt und was man damit transportiert. Und Sabotage hat ja oft eher so ein bisschen das, was ich auch gerade beschrieben habe, so ein bisschen hat schon so ein bisschen auch diese mackerhafte Kultur mit sich und so ein sehr starkes Dagegen.
Und es hat auch was Militärisches.
Was Militärisches und was Zerstörerisches einfach. Und hat, glaube ich, deswegen auch einfach, wenn man das dann benutzt, im Diskurs total viele sehr negative Konnotationen und auch Assoziationen. Mhm. Also wenn man da mit anderen Menschen drüber spricht, die selber so Aktionsformen nicht wählen oder die auch vielleicht aus einer wirklich sehr bürgerlichen Zivilgesellschaft kommen, finden die das oft sehr kritisch. Einfach weil es zerstörerisch ist.
Mhm. Dann sag doch nochmal so for starters, also Framing, worum geht's da eigentlich genau? Also was irgendwie, dieser Begriff schwirrt ja immer so rum, aber vielleicht gibt's auch einige HörerInnen, die sagen, ich habe den Begriff schon tausendmal gehört, mhm, aber irgendwie so richtig griffig erklärt hat's mir noch niemand. Was hat's denn damit eigentlich genau auf sich?
Also ich glaube, so in der nutshell, ganz kurz, ist ja Frame, heißt ja Rahmen und im Grunde ist genau das Framing, nämlich wie ich meine Nachrichten rahme, also was für Bezugsrahmen ich aufbaue, worauf ich mit meinen Worten verweise. Und das können zum Beispiel Werte sein. Also zum Beispiel bei dem Begriff Entwaffnung jetzt auf der anderen Seite würde ich sagen, ist der Frame sowas wie in Einklang leben, Frieden, gegen Militarisierung. Also viel, was positiv und eher so holistisch eigentlich ist. Also in so einem
ganz... Gegen Zerstörung.
Genau, in so einem ganzheitlichen und friedlichen, mhm, Bedeutungsuniversum bewegt, mhm, sich das. Mhm. Genau, was für Wörter ich benutze, also auf was für Bezugsrahmen ich mich beziehe, das spielt halt immer auf Werte an und auf Assoziationsketten, die man ganz unbewusst bildet. Und deswegen sind die einzelnen Wörter so zentral, die man benutzt. Also gerade sowas wie Sabotage oder Entwaffnung, was jetzt auch so... Das ist jetzt nicht der, die, das, sondern es sind wirklich die zentralen Wörter, die man benutzt in der Kommunikation. Und deswegen ist es so wichtig, die mit Bedacht zu wählen.
Mhm. Also es geht irgendwie darum, welche Geschichten man erzählt und welche Geschichten nicht nur auf so diesem expliziten Sinn wie fossile Infrastruktur ist schlecht, das wissen wir alle, also muss sie weg. Mhm. Und das ist so einfach so sehr matter of fact, sondern so ein bisschen das, womit sich das dann verbindet, die größere, mhm, Geschichte, in dem das sich abspielt und worauf es verweist, was für Gefühle es auslöst, wen es auch anspricht, genau, wer sich davon abgeholt fühlt und so. Wenn du jetzt, du hast ja jetzt einmal schon gesagt, was so aus deiner Sicht die Bezüge sind von dem Framing Entwaffnung. Sag doch nochmal, was Sabotage jetzt im Unterschied dazu wäre. Worauf spielt das an? Was verbindet sich damit? Welche Assoziationen hängen damit zusammen aus, mhm, deiner Sicht?
Genau, das habe ich ja vorher auch schon mal kurz gesagt. Ich glaube, Sabotage verweist eher auf so einen Bezugsrahmen von Zerstörung, Stoppen, vielleicht auch sich in den Weg stellen. Es geht, glaube ich, viel, ich glaube, so assoziativ würde man viel Fabrikprozesse oder technische Prozesse damit verbinden. Also auch was erstmal irgendwie sehr unemotional ist auf eine Art und Weise, weil das sehr in so einem technischen Bezugsrahmen bleibt. Das sind, glaube ich, Bedeutungswelten, die ich jetzt spontan mit Sabotage und halt oft auch eher so militante Gruppen, also militante Aktionen. Mhm. Und das ist, glaube ich, was für viele Menschen jetzt auch, weil du nochmal auch gerade gesagt hast, eine Framings spielen auch immer auf Emotionen an. Das, mhm, ist was, würde ich sagen, was eher bedrohlich wirkt für viele, mhm, Menschen. Gerade weil es so technisch und unemotional ist, aber irgendwie sozusagen diesen Zerstörungscharakter hat. Während halt Entwaffnung eher friedlich, zugänglich und so weiter, glaube ich, auf Menschen wirkt.
Ich finde bei dem Punkt Framing auch noch interessant, wir erzählen ja unsere Geschichten nicht in einem Vakuum, sondern wir erzählen das ja auch immer in einem Kontext, in einem, ja, Umfeld, wo es auch politische Gegner gibt, die auch Geschichten über uns erzählen, mhm, und so weiter. Und es ist irgendwie, beim Framing geht es ja so ein bisschen um diese Frage, so der Kampf um die Deutungshoheit. Ne? Was passiert da, mit welchen Assoziationen, Gefühlen und so weiter verbindet es sich? Und da ist es ja auch ganz interessant, also die Gegenseite wird ja bei so einer Aktion wie jetzt, mhm, die Entwaffnung von diesen riesigen Wasserbecken, wird ja immer der politische Gegner versuchen, die Geschichte zu erzählen von den radikalen, extremistischen Linken, die mal wieder Eigentum, mhm, zerstören und so der Gegenpart sind zu den rechtschaffenden Geschäftsleuten, mhm, die das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften, so jetzt mal so ganz platt gesagt. Mhm. Genau, und da ist dann die Frage aus meiner Sicht, inwieweit man in dem gegnerischen Framing bleibt oder zumindest sehr anschlussfähig ist an das gegnerische Framing, solange man eben selber dann Sabotage und Zerstörung und diese ganzen Bedeutungswelten selber auch mit bedient. Ne? Mhm. Und bei der Frage von Entwaffnung würde ich sagen, löst es dann eher beim Publikum die Frage aus, wer zerstört hier eigentlich wirklich? Mhm. Sind das die Aktivistin oder sind das eigentlich die Unternehmen, die, ne?
Ja.
Und da kann man sich dann zwischen entscheiden.
Ja, ich finde, da sprichst du nochmal einen voll wichtigen Punkt an, nämlich, was ist der Kontext, in dem man Framings anwendet? Und das ist tatsächlich auch einer, wo ich ein kleines Fragezeichen habe bei dem Entwaffnungsdiskurs, weil manchmal sind Framings ja einfach so gesetzt, dass es praktisch unmöglich ist, mit einem alternativen Framing durchzukommen. Vielleicht auch, weil es sehr offensichtlich ist, dass man da versucht, eine Nachricht auf eine sehr bestimmte Art und Weise zu vermitteln, die sich vielleicht mit dem hegemonialen Diskurs jetzt nicht so gut funktioniert. Und wenn der hegemoniale Diskurs ist, das sind Störenfriede oder militante Gruppen oder so, dann wird es sehr schwer sein, ein Framing durchzusetzen, was sagt, wir sind total friedlich und die eigentliche Zerstörung findet woanders statt. Und das ist, glaube ich, was ich auch spannend finde, also was man, glaube ich, meistens nur rausfinden kann, indem man es ausprobiert, wie das funktioniert. Weil es gibt halt immer, bei Framing gibt es immer diese Ebene von, ich sende eine Nachricht und ich möchte die auf eine bestimmte Art und Weise vermitteln. Aber es gibt immer auch den zweiten Punkt von, sie muss irgendwo ankommen. Und je nachdem, wie die Diskurse da rundherum sind, aber auch wie die Leute, an die die Nachricht kommt, selber situiert sind, wird die auf verschiedene Art und Weisen aufgefasst oder überhaupt auch erst verstanden oder kann sie auch überhaupt erst verstanden werden, je nach Vorwissen zum Beispiel auch. Das ist die zweite Seite, wo ich auf der ersten Seite sage, Entwaffnung finde ich mega schlau. Auf der zweiten Seite nicht hundertprozentig sicher bin, ob es funktioniert. Im deutschen Kontext, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, es sind ja am Ende auch super kulturelle Faktoren, die da wichtig sind, ne? Wo wir jetzt vielleicht auch gar nicht so genau verstehen, wie der Diskurs in Frankreich dazu funktioniert. Möglicherweise anders als hier. Und ich finde es aber einen wichtigen Punkt, also nochmal so zu sagen, einerseits sich zu überlegen, was wollen wir und wie können wir möglichst so unsere Kommunikation aufbauen, dass sie halt in unserem Sinne ist und dann aber immer nochmal diesen Check zu machen, in welchem Umfeld ist das, weil wenn man total abseitig kommuniziert, dann wird es auch nicht aufgegriffen, sondern es ist irgendwie so ein schwieriges Zwischending. Für alle, die es interessiert, vielleicht noch ein Literaturtipp zum Thema Framing, nämlich von George Lakoff, Don't Think of an Elephant. Da geht es genauso um diese Framing-Fragen und er sagt letztendlich so ein bisschen, die These von Lakoff ist, es gibt unterschiedliche politische Lager, die in verschiedenen Bedeutungswelten leben und wir müssen mit denen unterschiedlich reden, wenn wir sie erreichen wollen. Mhm. Und noch ein Tipp, im Juni ist wieder die Linke Medienakademie und da wird Inken einen Workshop anbieten zum Thema Framing und da kann man also tatsächlich auch einfach noch mal so ein bisschen hands-on an dem Thema weiterarbeiten, wenn man will.
Genau, jetzt aber nochmal zum Thema. Ein anderes Framing, was ich total interessant fand, oder einen Begriff vor allem, ist der von Watergrabbing. Den kannte ich tatsächlich bis dahin nicht und finde ich aber super schlau und interessant und schließt ja auch total an diesen schon sehr etablierten Landgrabbing-Diskurs, dass genau das da auch passiert, also dass sich nicht nur Boden, sondern auch Wasser angeeignet wird von großen Investoren. Und das ist auf jeden Fall ein Begriff, den ich auch sehr interessant fand und den ich in Deutschland tatsächlich noch nicht so richtig mitbekommen habe, dass Leute ihn benutzen. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug hingehört, aber das ist auf jeden Fall einer, den ich auch noch mitnehme.
Ist ja zum Beispiel, da könnte man auch wieder sagen, Alternativbegriff wäre Wasserprivatisierung.
Ja.
Und bei dem einen ist so völlig klar, es gibt so die gierigen Grabber, die irgendwie jetzt unrechtmäßig versuchen, sich das Gemeingut anzueignen. Bei dem anderen wirkt es irgendwie erstmal wie so ein recht harmloser
Privatisierung gibt's halt.
Begriff. Privat kennen wir alle, finden wir auch zum Teil vielleicht sogar gut, dass man auch mal irgendwie für sich ist. Und da verbinden Leute im Zweifelsfall was sehr anderes mit, auch wenn es sich um ein und dieselbe Sache handelt.
Ja, total.
Ja.
Voll. Gut.
Exkurs zu Framing Ende.
Das haben wir auch schon lange Zeit vor der Nachbesprechung dafür aufgewandt. Dann lass uns dann noch über die anderen Sachen sprechen, Valentin. Was ist denn noch ein anderer Aspekt, der dir noch im Kopf geblieben ist?
Ja, ein anderer Aspekt, den ich super spannend finde, war jetzt so auch gegen Ende des Gesprächs, wo es nochmal um die Aktionsform ging. Die haben ja erzählt, dass sie zum Beispiel diese Aktion gemacht haben, wo sie den Wein von dem reichsten Franzosen geerntet haben und die Trauben selbst gepresst haben und den Saft dann eben verteilt haben im ganzen Land. Oder diese Besetzung von dem Gletscher gegen den Skilift und so weiter. Ja. Sie haben ja gesagt, so, sie versuchen halt immer wieder so out of the box zu denken. Und das finde ich krass, dass denen das gelingt, weil meistens hat man Bewegungen, also meistens sieht man, dass Bewegungen sehr stark irgendwie die Erfahrung machen, eine bestimmte Aktionsform funktioniert. Also bei Ende Gelände sind das die Tagebaubesetzungen. Selbst wenn sie jetzt versuchen, auf Gas zu gehen, behalten sie das dann doch auch irgendwie bei, wie man politisch auf ein Thema aufmerksam macht. Ne? Es gibt die weißen Anzüge, es gibt die Finger, es gibt das Durchfließen der Polizeiketten und dann irgendwie eine temporäre Besetzung von irgendwelcher fossiler Struktur. Wir kennen das von Fridays for Future, wo die Leute halt immer sagen, Klimastreiks sind die Lösung, egal was passiert. Und letzte Generation ist, finde ich, da ein ganz interessanter Grenzfall, weil die haben auch immer versucht, sehr viele unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und letztendlich sind sie dann doch aber immer wieder beim Kleben gelandet, sehr lange. Und auch da gibt es diese eine Sache, die man so klar mit denen identifiziert. Und es scheint mir so, als könnten wir hier von den Soulèvements de la Terre einiges lernen, weil die irgendwie sich erhalten, immer wieder radikal neu zu denken, auf eine Art, die auch funktioniert oder zu funktionieren scheint jedenfalls.
Genau, ich finde das auch richtig spannend, weil ich das auch in der Klimabewegung hier oft erlebt habe, dass es so Generationen von AktivistInnen gibt und dann immer eine Generation die Aktionsform einmal mitgemacht hat und die dann danach selber auch nochmal organisieren will. Mhm. Und das dazu führt, dass man so immer weiter dasselbe Modell fährt. Nicht nur das natürlich, aber unter anderem auch diese Dynamik dazu führt, dass man immer weiter dasselbe Modell fährt. Und aber wenn man zweimal dasselbe gemacht hat, JournalistInnen einem schon anfangen zu sagen, Leute, das wird ein bisschen lame, wir brauchen eine neue Story, um das weiter erzählen zu können. Und dass das ja auch oft in einem totalen Gegensatz dazu steht, dass politische Kämpfe aber einfach lange brauchen und halt nicht zwei Aktionen reichen, um den Kohleausstieg zu erkämpfen. Mhm. Das finde ich richtig spannend, wie man es dann trotzdem schafft, immer wieder neue Aktionsformen zu finden oder trotzdem auch sagt, dann vielleicht, okay, dann gehen wir jetzt erstmal nochmal auf ein anderes Aktionsfeld. Und irgendwie auch so ein bisschen, dass das für so ein Ökosystem in der Bewegung wichtig ist, nicht immer nur dasselbe zu machen, sondern halt auch nach einer Aktion, die vielleicht bei einem Bassin nicht so gut gelaufen ist, eine andere Aktion zu haben bei einem Gletscher, die dann gut läuft. Mhm. Genau, und da steckt natürlich auch viel Aktionstaktisches noch dahinter. Also was Sie auch gesagt haben, da geht es ja nicht nur um diskursive Gegenstrategien, sondern auch vor allem um Aktionstaktische und die Polizei, die natürlich irgendwann die Strategien auch kennt und wo es dann irgendwann immer schwieriger und komplizierter wird. So. Und ich erinnere mich noch bei den späten Ende-Gelände-Aktionen, wo man dann da Kilometer weit durch die Walachei laufen muss, weil die Polizei den einen Tagebau schon so gut schützt und die Taktiken auch schon so gut kennt, dass man immer weiter ausweichen muss. Mhm. Genau, das finde ich auch wirklich eine wirklich also organisationstechnisch total spannende und schwierige Frage, wie man es schafft, die Offenheit zu bewahren für neue Aktionsformen. Vor allem, wenn man diese Konsensverfahren macht, die Klimabewegung in vielen Stellen macht, was, würde ich sagen, einfach ein bisschen strukturell auch ein konservatives Entscheidungsmodell ist.
Ja. Ja, da sind wir jetzt schon bei dem Punkt, irgendwie die Frage, was man auch so auf einer strukturellen Ebene von den Leuten lernen kann. Ne? Also einerseits irgendwie scheinen sie sich immer so wieder so kreative Denkräume offen zu halten, indem sie neue Aktionsformen entwickeln, sich ausdenken und dann eben auch ausprobieren. Und es gibt ja aber noch andere Sachen, die auch spannend sind an denen und warum sich auch gerade in Deutschland viele Leute für die interessieren. Und das ist ja so ein bisschen das Verhältnis zwischen einer großen landesweiten Kampagne einerseits und auch einer Struktur und auf der anderen Seite, was ja im Gespräch immer wieder hervorkam, diese sehr starke Verwurzelung vor Ort und dieser Gedanke, dass letztendlich die überregionale Struktur eigentlich immer nur eine Unterstützung der lokalen Kämpfe ist und die Agency auf eine Art auch sehr stark vor Ort liegt.
Ja, also, voll, voll. Ja, das finde ich mega interessant. Also auch dieses genau zu sagen, die lokalen Leute entscheiden, wie weit wir in Aktionen gehen, was wir da machen, was da gerade angemessen ist, finde ich eine ganz anders. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist immer so ein bisschen, wir denken immer vom Dach aus. So, das
Obrigkeit Zürich.
ZK entscheidet und da wird es umgesetzt. Und das ist eine ganz andere Verwurzelung und eine ganz andere Denkweise, habe ich das Gefühl, wirklich graswurzelmäßig zu denken von den lokalen Initiativen aus, was die gerade brauchen. Und auch zu sagen, wir kommen halt erst dazu, wenn ihr alles versucht habt, was geht. Und nicht sozusagen so, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist der Gedanke oft so, wo ist der nächste Kristallisationspunkt? Wo können wir den nächsten Großkonflikt hochziehen? Und ich würde auch voll sagen, es gibt strategische Momente, in denen das Sinn ergibt. Weil einfach in Deutschland, es gibt bestimmte Sachen, die werden auf Bundesebene entschieden. dann braucht man einfach große Kristallisations- und Protestorte. Ich finde, es gibt dafür auch gute Argumente. Aber wenn man gerade nicht an so einem Punkt ist in der Bewegung oder in der gesamtpolitischen Situation, sondern eher an so einem Punkt, würde ich ein bisschen sagen wie jetzt, wo man noch nicht so genau weiß, es gibt irgendwie verschiedene Herde, es gibt verschiedene lokale Sachen, dann, glaube ich, ist der Moment, wirklich von den lokalen Initiativen auszudenken.
Ich erinnere mich auch noch bei Ende Gelände an so eine Diskussion, schon einige Jahre her auf jeden Fall, auch bevor ich selber mal bei einer Ende-Gelände-Aktion mitgemacht habe, wo es so um diesen Konflikt um ein, ich glaube, Möhrenfeld ging.
Oh ja.
Wo halt Aktivistinnen über die Felder gelaufen sind und dabei auch Ernte kaputt gemacht haben. Mhm. Und dann die Bauern vor Ort wütend waren, das natürlich auch sehr dankbar aufgegriffen wurde von rechten Medien. Und wo man dann aber auch, wo zumindest diskursiv in der Berichterstattung dann sehr stark dieser Konflikt aufgemacht wurde, wie man es immer wieder gerne macht, auch aktuell bei Tesla in Grünheide, so die Umweltaktivistin aus den Metropolen oder aus Berlin oder whatever, die jetzt den Leuten vor Ort entweder was kaputt machen oder was vorschreiben wollen oder so weiter. Und also oft genug ist das auch krass an den Haaren herbeigezogen. Also in Grünheide sieht man ja, da hat die Mehrheit sich gegen den gegen die Erweiterung von der Gigafactory ausgesprochen. Und trotzdem berichtet jetzt der RBB über die Proteste gegen Tesla so, die Umweltaktivisten aus Berlin kommen und die Anwohner demonstrieren für den Ausbau. Ne? Also es hat nicht immer eine Fundierung, die irgendwie auch wahrheitsgemäß ist. Und trotzdem, je stärker man sich lokal verwurzelt, desto stärker ist man auch gewappnet gegen diese Delegitimierungsstrategie. Und desto stärker hat man auch Leute von vor Ort, die eben auch das Wort ergreifen können. Ne?
Das stimmt.
Und das fand ich einfach einen interessanten Punkt. Und fand auch interessant, dass ich bei denen aber nicht den Eindruck hatte, dass es nur strategisch ist, sondern denen ist es auch einfach wirklich voll ein Anliegen. Also es hat auch so eine ethische Komponente, dass man halt sagt, wir finden es auch richtig, so Politik zu machen.
Ja, das finde ich auch voll den wichtigen Punkt. Ich würde noch mal einmal, finde, du hast ja eigentlich gerade zwei Argumente gemacht, ich würde noch mal zum ersten zurückgehen, nämlich diese lokale Verankerung, auch um nicht so angreifbar zu sein. Und da glaube ich, das sollte man auch nicht romantisieren. Man wird immer auch Leute vor Ort haben, die es scheiße finden. Und in einem gegebenen Mediennarrativ, in dem schon diese Geschichte Anwohner gegen UmweltschützerInnen so klar vorgeschrieben ist, wird es sehr schwer sein, das zu drehen, selbst wenn man sehr gut lokal verankert ist. Siehe Grünheide, hast du gerade schon gesagt. Trotzdem ist es, glaube ich, gut, allein schon, weil man ja eine langfristig gedacht, eine große, größeres Ökosystem von Bewegungen aufbauen möchte. Und wenn man immer wieder an Orte kommt und da die Menschen verprellt, mit denen man vielleicht am Anfang sogar zusammengearbeitet hat, indem man dann aktionstaktische Entscheidungen trifft, zum Beispiel, die über deren Köpfe hinweggehen, oder die das Gefühl haben, hier war jetzt eine große Aktion und wir müssen hinterher den ganzen Scherbenhaufen aufräumen, dann ist das, glaube ich, einfach langfristig ein Problem, weil man halt die Bewegung eher zersplittert, als dass man sie langfristig in einem großen Netzwerk aufbaut und eint. Und ich glaube, dass es dafür halt voll wichtig ist, und da sind wir jetzt eher dann bei deinem zweiten Argumentationspunkt, nämlich dieser Beziehungsebene, dass man das schafft, wirklich auf einer Beziehungsebene, und da fand ich aber auch mega spannend, was sie gesagt haben, halt einerseits zu den Leuten, aber auch zu dem Land, so eine Verbundenheit irgendwie aufzubauen. Und würde ich aus eigener Erfahrung auch total sagen, das fühlt sich auch total anders an, wenn man Aktionen macht in einem Gebiet, in dem man sich zum Beispiel auch ein bisschen auskennt oder in dem man weiß, da hinten gibt es noch einen See, der ist voll schön, hier gehen die Leute zum Wochenmarkt, hier wohnt der eine, den man nicht mag. So, indem man diese ganzen Sachen aber kennt, kann man sich auch ganz anders bewegen und ganz anders, ja, diese Konflikte irgendwie ganz anders führen.
Ja, in dem Kontext von so Ökosysteme fand ich auch diese Organisation aus Frankreich, Terre de Lutte, also die Erde der Kämpfe oder so würde man das auf Deutsch übersetzen oder vielleicht auch Orte des Kampfes oder I don't know, also das kann man so ein bisschen sinngemäß unterschiedlich übersetzen, aber so Organisationen, die scheinbar ja sich genau zur Aufgabe gemacht hat, diese lokalen Verknüpfungen eben herzustellen. Und ja, fand ich irgendwie interessant, was fällt dir eine Organisation ein in Deutschland, wo du sagst, es ist so ein bisschen so ein Pendant?
Gibt's, glaube ich, nicht.
Ja, also das Movement Hub ist, glaube ich, so ein bisschen, so geht so ein bisschen in die Richtung, insofern als dass die halt viele Kontakte zu auch kleinen Initiativen von vor Ort haben und die fördern.
Waldstadt Asphalt hat das mal angefangen in der Verbindung von Kämpfen gegen Autobahnerweiterung und Straßenbau und so. Aber ich glaube, in so einer Breite, die auch verschiedene Klimakämpfe, Umweltschutzanliegen verbinden und abdecken und unterstützen, wüsste ich das nicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Leerstelle tatsächlich in der Bewegungslandschaft hier.
Eine Sache, die mich noch nachhaltig beschäftigt, auch aus dem Gespräch, ist so diese Frage von irgendwie Beziehungsarbeit und Aktivismus. Mhm. Also das haben die ja gesagt, dass es denen extrem wichtig ist, so dieses nach den großen Plänen, dieses gemeinsame Essen, dieses sich begegnen, zusammen feiern und so weiter. Und ich finde, das passt irgendwie extrem gut zu denen. Also so wie sie eine Beziehung zum Land und zu den Orten und zu den nichtmenschlichen Lebewesen auf eine Art. Es gab ja auch den Punkt im Gespräch, wo sie gesagt hat, so, wir treffen dann die Leute, die die ganzen Vogelarten von dort kennen und irgendwie auf dem Fluss schon, in dem Fluss schon geschwommen sind, der da ist. Und also so dieses, genau, das zieht sich, finde ich, so total durch und kommt eben auch nochmal zum Zug bei dieser Frage von, wie organisieren sie sich als Gruppe bei Plena und was ist da wichtig? Ja, also es kommt mir schon auch so vor, dass das häufig ein Aspekt ist, der in Politzusammenhängen auch zu kurz kommt, dieses Zugewandte.
Ja, Elena hat ja von diesen drei Säulen gesprochen, mit den, sagen, den konkreten Aufgaben, den Prozessen und den Beziehungen. Und da dachte ich sofort, okay, bei uns meistens Prozesse und Aufgaben. Und ja, finde das irgendwie auch total interessant, da so einen Fokus drauf zu legen. Und denke auch, dass diese Ausflüge zum Beispiel, die machen an die Orte, um sich damit auch so ein bisschen gemein zu machen, da ja auch so ein wichtiger Faktor drin sind. Ich finde, auf der anderen Seite, wo ich merke, es gibt ein bisschen ein Spannungsfeld, oder für mich zumindest steht das ein bisschen in Spannung, dass wir ja auch immer wieder hier auch im Podcast gesagt haben oder ich das auch voll vertreten würde, es ist auch super wichtig, wenn man aktivistisch aktiv ist, noch Kontakt und Beziehungen, auch enge Beziehungen zu Leuten zu haben, die das nicht sind und die sich einfach in einem anderen, gesellschaftlich anders verankert sind und da auch immer wieder so Checks zu machen, weil man ja in Bewegung die Gesellschaft verändern möchte und wenn man sich zu weit, glaube ich, entfernt davon, wie andere Menschen in dieser Gesellschaft leben, ist das einfach schwierig, wenn man so ein bisschen den Anschluss verliert. Und das ist halt, glaube ich, einfach so im Rahmen von, wir haben alle 24 Stunden am Tag und wo können wir eigentlich unsere Beziehungen führen, merke ich, ist das irgendwie auch ein bisschen ein Spannungsfeld. Wenn man sehr, sehr viel Beziehungsarbeit in der Bewegung macht, hat man einfach weniger Zeit für Beziehungsarbeit außerhalb der Bewegung. Ja, und da gibt es vielleicht auch manche, die sich so entscheiden, manche, die sich so entscheiden und beides ist auch gut und wichtig.
Hm. Ja, voll. Also das sehe ich auch. Ich glaube, man kann ja auch einfach sich, also man muss einfach immer wieder neu gucken, wo gibt's Räume, in denen man das gemeinsame Feiern und sich begegnen irgendwie organisieren kann, auch wenn das jetzt nicht in jeder Besprechung, in jedem Plenum, whatever so ist. Ich finde, es ist, gibt so ein bisschen den Punkt, also ich hatte immer mal wieder auch Erlebnisse in Politkontexten, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mit den Leuten auch eigentlich nur über Politik reden, weil so ansonsten wird es irgendwie, ja, irgendwie weiß ich gar nicht so richtig, was sonst so ist. Und das waren Momente, die ich immer eher ein bisschen unangenehm fand und wo ich irgendwie jetzt dachte, ja, wie kann man auch noch mal ein bisschen genauer gucken, wie kann man das organisieren, dass man mehr mit den Leuten teilt, ohne eben, wie du sagst, und da stimme ich dir auch voll zu, komplett in dem Aktivismus-Sumpf zu versinken.
Voll. Vielleicht braucht man manchmal auch nicht ganz so viel Fokus auf Prozesse und Aufgaben.
Ja.
Und das ist auch ein Weg. Okay.
Dann, es war eine lange Nachbesprechung. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen, die Folge. Wenn ihr Anregungen habt, Gedanken, Kritik, Vorschläge für weitere Themen, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt.
Was tun.
Vielen Ciao. Dank.
Tschüss.
Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.